Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Auch von mir. Wie der Manuel schon gesagt hat, ich finde das richtig herausfordernd. Da will ich auch am Ende noch was Persönliches dazu sagen. Und als ich diesen Text vorbereitet habe und meine Predigt vorbereitet habe, habe ich zuerst das durchgelesen. Und bevor ich angefangen habe, meine Exegese zu machen, die Kommentare auszupacken, verschiedene Bibelübersetzungen zu vergleichen, den ganzen damaligen Kontext anzuschauen, habe ich nach dieser Textdurchlesung drei Hauptsachen für mich festgestellt. Und dass dieses Thema sehr herausfordernd ist, ich glaube uns alle. Und ist mir auch dann sofort eingefallen und da war auch ein Bitte von Veit, als er die Grundlagen für diese Predigtreihe erstellt worden sind, dass wir unsere jetzige gesellschaftliche Situation, auch was Ehe angeht, kurz reflektieren und kurz das auch ansprechen. Wie viele von euch das mitbekommen haben, vor einigen Wochen hatten wir in den politischen Bereich eine Abstimmung gehabt, wo die Politiker zu diesem neuen Gesetz Ehe für alle abgestimmt haben. Und das ist jetzt durch. Ist zwar jetzt nicht den kirchlichen Bereich durch, sondern rein amtlich gesehen, dass Menschen auch den gleichen Geschlecht haben, dann heiraten dürfen. Und ich habe auch den Manuel gefragt, wie weit das schon thematisiert worden, eventuell in der Gemeinde. Sollten wir jetzt ein kurzes Statement dazu äußern? Und als ich das einfach kurz nachgedacht habe, habe ich eine Bibel aufgeschlagen, habe ich nachgelesen und wir lesen sowohl wo Gott Menschen erschaffen hat, als auch nachher, wo Jesus das nochmal wieder betont im Neuen Testament. Zum Beispiel in Markus Evangelium Kapitel 10, 6, wo er sagt, Gott hat die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Das ist natürlich eine andere Sache, dass viele Menschen denken, dass sie eine andere Identität haben könnten. Und ich würde auch sagen, das ist auch völlig legitim, wenn jemand sich anders fühlt. Aber in der Bibel lesen wir, dass wir von Gott so gewollt haben. Und Gott hat diese wunderschönen die Rahmenbedingungen, die Ehe auch erschaffen. Das ist von ihm gewollt. Und er hat diese Rahmen geschaffen als ein Schutz, wo wir uns ich mit meiner Frau einander lieben können. Sowohl in körperlicher Liebe als auch emotional, als auch mit der Liebe von der Agape, die Liebe, was auch von Gott kommt, dass wir auch in diesen Beziehungen und innerhalb dieser Rahmen das erleben dürfen. Die zweite Sache, was ich für mich festgestellt habe, oder die erste Gedanke oder die zweite Gedanke kam, ist das jetzt in Predigt nur für Männer? Hier steht nämlich, ja, wenn ein Mann eine Frau damit Begehren anschaut, und dann muss ich halt feststellen, nee, das ist nicht in Predigt nur für Männer, obwohl ich habe mich ziemlich stark da betroffen gefühlt. Hier lesen wir über die Ehe und Ehe, wie gesagt, nach biblischer Sinn, spricht immer über einen Mann und über eine Frau. Deswegen, Frauen, ihr dürft euch heute nicht zurücklehnen und denken, okay, das ist jetzt nur für meinen Mann, sondern wir sind alle betroffen dabei. Und jetzt kommt auch direkt zu meinen dritten Gedanken dazu. Ich habe nämlich früher immer gedacht, dass es tatsächlich nur ein Männerproblem ist. Dass ich persönlich immer damit ein großes Problem hatte und ich dachte, das ist ein Männerproblem, dass ich meine Augen manchmal nicht so beherrschen kann, wie ich das gerne hätte. Und während der Bibelschule in Sexualethik haben wir verschiedene Sachen reflektiert, verschiedene Statistiken diesbezüglich angeschaut. Und als wir da manche Statistiken angeguckt haben, da war zum Beispiel eine Statistik über Selbstbefriedigung bei Männern und bei Frauen. Und ich war völlig überrascht, als ich diese Statistik, wie gesagt, in einem Studium dann angeschaut habe, dass mittlerweile bei vielen, sag ich mal so, sexistische Themen, die Frauen und Männer überholt haben. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo das mittlerweile gar nicht tabuisiert ist, sondern wird ganz frei und in Art und Weise ausgelebt, was ich sehr, sehr, sehr gefährlich finde. Kleine Geschichte dazu. Vor 10 Jahren ist das passiert, das ist nicht eine heutige Geschichte, sondern vor 10 Jahren, wo wir noch in Ungarn gelebt haben, hatte ich einen Kunde bei uns, war ungefähr so alt wie ich, damals war ich glaube ich 26, und er kam eines Tages bei uns an und sah so ziemlich mitgenommen, so ziemlich traurig aus, und ich habe ihn einfach gefragt, was ist mit dir los, du bist heute irgendwie, war immer so ein lustiger Typ, so traurig drauf, ist was passiert bei dir? Und dann sagt er zu mir, nach 8 Jahren Beziehung hat meine Freundin mich verlassen. Sie wollte nicht mehr dulden, dass ich ständig fremdgegangen bin. Habe ich gesagt, ja, das ist auch nicht zu wundern, mein Lieber. Und dann sagte er, mittlerweile würde ich das so gerne irgendwie zurückmachen, kann ich aber nicht mehr, sie will von mir nichts mehr hören. Und dann sagte er, ja, ich versuche mal am Wochenende in Disco zu gehen. Da treffe ich 15-, 16-jährige Mädchen und die sagen zu mir, wenn du am ersten Nacht mit mir nicht zusammen schlafen willst, dann will ich von dir nichts hören. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo das alles so offen gespielt wird, alles so offen dargestellt wird, Sexualität, Ehe, wenn ich auf der Arbeit das anfange ein bisschen zu thematisieren oder wird mal irgendwie Thema und ich sage meine Meinung dazu, dann werde ich laut ausgelacht. Wie kannst du so konservativ sein? Wie kannst du das so betrachten? Auch jetzt hier bei Ehe für alle war das auch so ein Punkt. Oder wenn wir die Europlakaten auf der Straße anschauen, wo Sexualität ganz banal, bagatell und ganz komisch dargestellt wird. Und dann kommen wir jetzt zu diesem Thema Ehe und Ehebrechen. Und dann haben wir hier auch gelesen, und das war die dritte Sache, wo ich mir Gedanken gemacht habe, hier Auge ausreißen, Hand abschneiden. Ich dachte, oh wei, was meint der hier Jesus? Und dann habe ich angefangen, weil ich auch selbst sehr interessiert war. Es war nämlich eine kurze Ergänzung dazu, fällt mir gerade ein. Vor einer Woche spontan haben wir uns in Schwimmbad Olpe mit Manuel getroffen. Und da habe ich meine Vorbereitung noch nicht gemacht. Und da habe ich den Manuel auch gefragt, hör mal, wir sitzen jetzt da. Da sind auch viele Frauen umherum, sogar in Bikini. Ist auch jetzt ein bisschen herausfordernd. Und dann habe ich ihn gefragt, was hältst du davon? Was meint der hier Jesus? Hast du schon deine Interpretation gehört dazu? Oder hast du schon dich selbst damit auseinandergesetzt? Und fand ich einfach nur ja, interessant, dass wir in so einem Kontext dann drüber dann gesprochen haben. Und jetzt will ich zu dem Text kommen. Und um das bis uns näher zu bringen und verständlich zu machen, will ich den damaligen Kontext, wo das ein Berg von Jesus gesagt worden ist, uns ein bisschen näher bringen und darstellen, wie das damals aussah. Ob das jetzt tatsächlich auf einem Berg oben war oder wie das da genau aussah, ist jetzt auch nicht die wichtigste Punkt jetzt für mich, sondern was ich festgestellt habe, dass im Bergpredigt ganz oft verschiedene Szenen von dem Publikum angesprochen worden sind. Ich stelle mir das so vor, dass genauso wie heute und hier saßen ganz verschiedene Leute da, ganz arme Menschen, Menschen, die etwas reicher waren. Da saßen Menschen, die Theologe waren, wie die Pharisäer, Sadduzäer und die Schriftlehrer. Und eine ganz bunte Hörerschaft saß da und haben Jesus zugehört. Und was wir direkt auch relativ am Anfang in Kapitel 5, das geht von Kapitel 5 bis 7, eine Bergpredigt, und direkt in Kapitel 5 feststellen können und sehen können, dass Jesus immer wieder mal diese hochgebildete Theologe drangenommen hat. Und wir sehen alleine in Kapitel 5 etwa 6 Mal, dass Jesus eine Parallele gezogen hat. Und zwar, er hat die Menschen angesprochen, in diesen Form, wie das, kannst du nochmal bitte den Text auf den Wand werfen? Sehen wir direkt in Vers 27 und 28. ihr habt gehört. Und nachher kommt, ich aber sage euch. Was ist damit gemeint? Wie gesagt, das fällt uns alleine in diesem Kapitel etwa 6-mal auf, dass Jesus diese Redewendung benutzt. Was meint er damit? Ihr habt gehört, Jesus wollte die Hörerschaft einfach ansprechen und sagen, das, was euch die Pharisäer sagen, das, was euch, was die Pharisäer und die Schriftlehrer euch interpretieren und die Gesetze darstellen, das ist deren Darstellung und hat nicht unbedingt mit göttlicher Wahrheit zu tun. Und das ist, glaube ich, auch ganz oft in unser Leben so, dass Menschen kommen, die irgendwas ganz anders interpretieren, wie wir das mal aus unserer Bibel gelesen haben. Aber das spielt jetzt auch in diesem Fall eine ganz große Rolle bei dem, was Jesus damit sagen will. Jesus sagt nämlich, das, was die Schriftlehrer, was eure theologische Vorgesetzte, was eure Pastor oder eure Priester euch ganz oft erzählt, das hat nicht unbedingt mit meiner Perspektive, mit der göttlichen Perspektive, sagt Jesus, zu tun. Und die Pharisäer waren diejenigen, die nicht das nur erklärt haben, so und so müsst ihr dieses Gesetz aus dem Tora verstehen, so und so müsst ihr das interpretieren, so und so müsst ihr das leben, sondern die waren auch diejenigen, die gesagt haben, so und so sind die Konsequenzen auch aus dem Tora nachvollzuziehen und zu folgen. Und hier sehen wir einfach dieser Konflikt. Als ich da das hier aufgeschrieben habe, fiel mir sofort diese Geschichte ein, wo Jesus gerade eine kurze Rede hält und redet mit seinen Jüngern und dann kamen die Pharisäer wieder, wollen eine Falle ihm stellen und sagen, hör mal Jesus, hier ist diese Frau, sie hat Ehebruch gemacht und im Gesetz steht, wir sollten ihr steinigen. Ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Pharisäer ganz konkrete Vorstellungen hatten. Wie gesagt, wenn du die nicht so verstanden hast, wie wir das dir gesagt haben und nicht so nachgegangen bist, diese Gesetz, wie wir das auch euch interpretiert und gesagt haben, dann sind die Konsequenzen aus dem Tora, aus dem Gesetz so und so zu verstehen. Und was Jesus hier erwähnt, ist übrigens aus dem 10. Gebot, die 6. und die 10. Gebot. Das lesen wir in 2. Mose 20, 14, in 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und in 10. Gebot steht, du sollst nicht begehren deines Nächsten, seine Frau, seine Knecht, Haus, heute würden wir sagen Auto, was auch immer begehren. Und kurz zurückzukommen, was die Perspektive, ich habe mir das so aufgeschrieben, Sicht und Perspektive von dem Pharisäer, und ein Kontrast dagegen, Sicht und Perspektive von Jesus. Wie haben das konkret dargestellt, die Pharisäer? Da habe ich aufgeschrieben, Ehebruch gleich. Und die Pharisäer haben gesagt, du kannst nur dann Ehebruch begehen, wenn du mit einer fremden Frau oder mit einem fremden Mann schläfst, eine sexuelle Beziehung hast. Dann hast du nur und ausschließlich Ehebruch begangen. Und wir haben natürlich auch dann ganz konkret gesagt, wenn du diese Tat gemacht hast, dann hat es auch seine Konsequenz. Dann, in diesem Fall, was ich gerade zitiert habe, wo sie zum Jesus kommen, sollte diese Frau gesteinigt werden. Und sie haben gesagt, du hast gesündigt, Konsequenz ist Tod. Dagegen sehen wir eine Perspektive von Jesus, was er hier sagt. Was ich übrigens auch echt heftig finde. Und jetzt kommen wir langsam dazu, was mit diesen Augen ausreißen und Hand abschneiden gemeint ist. Und die Sicht oder die Sichtweise von Jesus oder Perspektive von Jesus war was ganz anderes. Jesus sagt nämlich, liebe Pharisäer, ihr stellt irgendwas wunderbar dar, was ihr aber in euren Gedanken, was ihr aber in eurem Herz macht, darüber redet natürlich keiner von euch. Ihr wollt immer nur so tun als, aber in Wirklichkeit sieht das so aus. Und dann packt Jesus aus und sagt, wenn du mit einem Blick Da hast du nicht mal so richtig hingeguckt, sondern nur einen Blick, aber mit Begehren tust, dann hast du schon, liebe Pharisäer, da du da sitzt, Ehebruch begangen. Und ich kann mir vorstellen, die waren stinkesauer wieder, wie immer, wo Jesus die dann herausgefordert hat. Aber Jesus geht noch weiter und sagt, du sollst lieber dein Auge rausreißen oder deine Hand abschneiden und mit nicht dem vollkommenen Körper in die Ewigkeit kommen, als mit dem vollkommenen Körper in die Hölle. Was ist damit gemeint? Was will Jesus sagen? Natürlich will Jesus nicht den Aufruf machen, sich zu verstümmeln, sondern der Gegenteil. Sogar ich würde sagen, wenn ich jetzt meine rechte Auge ausreißen würde, ist die linke noch immer da. Wenn ich einen falschen Blick machen würde, auch noch machen. Selbst wenn ich meine beiden Augen ausreißen würde, kann ich in meinen Gedanken trotzdem noch sündigen. Beide, wenn ich eine Hand abreiße oder abschneide, die andere bleibt noch immer da. Deswegen geht Jesus nicht darum, dass wir tatsächlich sowas machen sollten, sondern geht viel, viel, viel mehr darum, was deine Herzenshaltung ist. Wie sieht das mit deinem Herzen aus? Was ist deine Herzenshaltung? Was ist meine Herzenshaltung? Und das ist auch ausschlaggebend. Was ich auch interessant fand, was Jesus damit sagen will, wenn du schon ganz klein in deinem Herzen nur eine einzige Möglichkeit für Begehren einen Platz gibst, dann geht ein Prozess in deinem Leben los. Das geht nicht nur um diesen einen Blick, sondern dann gibst du dem Satan eine Möglichkeit, in dein Leben hineinzustechen. Und diese Stechwunde wird immer größer, immer größer, immer größer. Und das ist dann ein Prozess, kann ganz schnell zu einem Prozess werden. Wenn ich einen Blick mir erlaube, nachher kommt vielleicht ein nächster Blick und den nächsten Gedanken gucke ich schon noch genauer hin und fange ich an, Kopfkino in meinem Kopf zu spielen. Und danach könnte dann nächster Schritt sein, dass ich anfange, mit dieser Frau zu flirten und dann kann das tatsächlich irgendwann mal dann im Bett landen. Aber nochmal, Jesus geht das hier nicht darum, dass er uns bestrafen will. Jesus geht das hier nicht darum, dass er dir sagen will, ja, wenn du mit deinen Augen ein Problem hast, dann reiß das aus. Sondern, wenn du mit deiner Herzenshaltung ein Problem hast, dann solltest du diese dreckige Herzenshaltung aus dein Leben herausschmeißen. Ist einfach gesagt, ne? Aber das zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Die Änderung muss in unser Herz passieren. Die frage Herzenshaltung müssen wir rausschmeißen aus unserem Leben. Und in der nächsten Einheit, 31, 32, spricht Gott oder Jesus über die Ehebruch oder besser gesagt über Scheidensbrief und Scheidung. Und da ist mir auch sofort dieser Text eingefallen, in Markus 10, was ich gerade zitiert habe, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und fragen ihm, ja, was ist mit dem Scheidung? Und da sagt Jesus wieder das Gleiche, wenn ihr die Frage stellt, dann kann ich euch schon sofort erkennen. Ihr stellt nur deswegen die Frage mit Scheidungsbrief, weil ihr A, mich provozieren wollt und zweitens, weil eure Herzen so verdorben ist. Und Moses hat nur deswegen euch diese Möglichkeit oder dieses Gebot gegeben, dass ihr eine Frau entlassen könnt mit den Scheidungsscheiben oder Scheidungsbrief, weil er gesehen hat, dass eure Herzen verdorben ist. Nicht, weil das eine richtige Methode wäre. Im Gegenteil. Und hier kommt das wieder um Herzenshaltung. Und warum ich gesagt habe, ich will jetzt ein bisschen persönlicher werden, dass das für mich ein herausforderndes Thema ist. Weil ich glaube, jeder von uns hat in seinem Leben einen Bereich, wo der Satan bei dir, bei mir Tag für Tag immer wieder mal versucht, dich in Versuchung zu bringen. Und als ich ihn Zusage gemacht habe für diesen Text oder für diese heutige Predigt, hätte ich eine Alternative, einen anderen Text zu nehmen. Aber ich habe gesagt, nee, dieses Thema ist die größte Herausforderung meines Lebens. Und ich will das angehen. Ich will das angehen, weil ich das einfach wichtig finde. Weil ich davon ausgehe, dass genauso viele Männer sind wie ich, die ein Problem damit haben. Auch vielleicht heute hier und unter uns. Und auch vielleicht Frauen, die damit ein Problem haben. Und wisst ihr was? Ich denke nach und ich glaube manchmal, wenn Jesus das hier ernst meinen würde, dann könnte 500 oder 1000 Ersatzaugen mir nicht reichen. Weil ich einfach diese Gesetze nicht erfüllen kann. Jesus will aber nochmal zu mir und zu dir sagen, auch wenn du in diesem Bereich gefallen bist, auch wenn du schon mal richtig auf die Fresse geflogen bist, was das angeht, mit deinen Gedanken, mit deinen Blicken, ich will dir sagen, ich, der Bergprediger, komme jetzt zu dir und sage, ich habe eine Lösung für dein Leben, wenn du ein Problem hast. Ich habe mich letztens so geschämt, bin in Netto eingegangen und eben, wo ich in Netto reingegangen bin, kam eine richtig hübsche Frau mir entgegen und ich habe sie so angeschaut und direkt hinter dieser Frau stand die Cordia Waringhouse und ich habe mich so geschämt, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, wie ich diese Frau angeschaut habe. Ich habe mich so geschämt und wisst ihr was? Was mich richtig nervt, dass die Konsequenzen von der Sünde mich ganz oft viel mehr stört wie die Sünde selbst. Ist das bei euch auch so manchmal? Was sagt meine Frau dazu, wenn sie das merkt, dass ich eine andere Frau angeschaut habe? Nicht, was Gott dazu sagt. Ach, das ist nicht so schlimm. Nee, das ist schlimm. Gott guckt nämlich in mein Herzen rein und sieht das. Ich kann das vor meiner Frau verbergen. Ich kann das irgendwie verstecken. Oder ein bisschen schicker gucken, so dass sie das nicht merkt. Aber vor Gott kann ich das nicht machen. Sie sieht das nämlich. Oder er sieht das nämlich. Was ich euch damit uns sagen will, und was dieser Text uns sagen will, Jesus sagt und ruft auf, heute, hier und jetzt, wenn du ein Problem damit hast, du kannst zu mir kommen. Ich gehe einen Schritt noch weiter. Vielleicht kämpfst du schon seit Jahren mit diesem Problem. Mit deinen Augen, mit deiner Herzenshaltung, was dieses Thema angeht. Ich kann eins sagen, der Bergprediger ist der Einzige, der dir Gnade schenken kann. Der dir in diesen Problematik Befreiung geben kann. Jetzt gehe ich noch ein Stück weiter. Ich war jahrelang pornosüchtig. Kurz schon vor meiner Ehe und in den ersten paar Jahren in meiner Ehe. Und ich sage euch eins, von dieser Sünde kann keiner dir Befreiung geben, außer Jesus Christus. Er ist der Einzige. In Johannes Evangelium lesen wir nämlich, ihr habt die Wahrheit kennengelernt und diese Wahrheit kann euch davon befreien. Und diese Wahrheit ist der Bergprediger, Jesus Christus. Der kann dir Befreiung davon geben. Auch wenn das sehr schwer ist. Und vielleicht bist du auch so mit mir zusammen, so wie Paulus, wo er gesagt hat in Römerbrief Kapitel 6 und 7. Ich kann das euch empfehlen, die Probleme damit habt. Oder nicht nur mit damit, sondern mit anderen Sünden. Lies mal das durch. Dieser Brief hilft uns sehr viel dabei, diese zwei Kapitel, Römerbrief 6 und 7. Da sagt nämlich Paulus, ich erlebe das in mir, dass ich mit mir kämpfe, dass die Sünde immer versucht, in mein Leben sich durchzudrängeln. Mein alter Mann, der alte verstorbene Mann, der mit Jesus zusammen gestorben ist, versucht immer wiederzukommen und mein Leben zu ruinieren und kaputt zu machen. Aber Gott sei Dank, wir haben den Heiligen Geist, der unser Leben erfüllt hat. Wir haben erlebt, wo Jesus uns wiedergeboren hat, dass der Heilige Geist uns erfüllt hat und er ist derjenige, der uns dabei, wenn du Probleme hast, helfen kann. Und ich habe auch noch ein letzter Bibelvers und nachher werden wir ein Lied anhören, was ich vorlesen wollte. Das habe ich irgendwann mal in meinen jungen Jahren schon ganz wichtig geworden für mich, dieser Text. Und wenn du sagst, dass du damit ein Problem hast, kann ich dir nur diesen Text zu empfehlen. Das ist in Hiob 31, Vers 1. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlicher Blick anschauen will. Du kannst heute den Bund mit Gott schließen. Jesus, der Bergprediger, kommt und sagt, du kannst heute mit mir einen Bund schließen. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen in deiner Problematik. Und ich bin der Einzige, der dir helfen kann. Das kann ich mit Überzeugung aus meinem eigenen Leben euch geben oder euch sagen. Ich gehe mal davon aus, dass in der Gemeinde, falls du in diesem Bereich ein Problem hast, nach dem Gottesdienst eine Möglichkeit da ist, dass du zum Gespräch hier bleibst. Zieh das nicht weiter, macht keinen Sinn. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das macht keinen Sinn. Du wirst immer und wieder mit deinen Anstrengungen nur auf die Fresse fliegen. Jesus will dir aber eine richtig gute, standhafte und langfristige Lösung schenken. Komm zu ihr.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.